Hallo und herzlich willkommen zum Vital-Gesundheits-Podcast. Hier dreht sich alles um dein Wohlsein. Wir sprechen mit denen, die sich auskennen in allen Fachrichtungen. Über Vorsorge, Behandlungsmöglichkeiten, gesunde Ernährung und Bewegung. Und um alles, was dir gut tut und zu einem besseren Lebensgefühl verhilft.
In dieser Folge geht es um eines der spannendsten Organe unseres Körpers, nämlich unser Gehirn. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Vital Gesundheits Podcast. Ich habe nämlich heute einen ganz besonderen Experten bei mir. Er ist Neurowissenschaftler, mehrfacher Gedächtnisweltmeister, Bestsellerautor und einer der bekanntesten Gedächtnistrainer im deutschsprachigen Raum. Und er wird uns hoffentlich erklären, wie Gedächtnistraining die Gesundheit stärkt, wie wir uns endlich mal Namen merken können und warum unser Gehirn Geschichten liebt und welche einfachen Tricks man sofort im Alltag anwenden kann. Willkommen, Dr. Boris Nikolai Konrad. Schön, dass du da bist, Boris.
Danke dir. Vielen Dank für die Einladung.
Sag mal, wenn wir beide heute über Gedächtnis sprechen, wie gut hast du dir denn meinen Namen gemerkt? Das ist ja immer eine kleine Hürde nämlich.
Genau. Clarissa Correa da Silva oder de Silva musste ich dann immer ein bisschen aufpassen.
Ja.
Ich nutze natürlich Bilder, um mir Sachen zu merken. Dein Nachname war im deutschsprachigen Raum jetzt ein bisschen ungewöhnlicher. Darum achte ich eine Sekunde länger drauf, baue mir dann aber entsprechend Brückenbilder dazu. Und
echt?
Dann klappt das eigentlich ganz gut.
Was hast du für ein Bild gehabt bei meinem Namen?
Dass du, wir haben so eine kleine Bildgeschichte gebaut. Bei Correa habe ich an den Chor gedacht. Ich hätte auch an das Land denken können, aber irgendwie der Chor kam als erstes Bild. Die anderen, die mit dir singen, sind alle etwas älter. Etwas silberhaarig, da Silber.
Ah.
Du singst mit besonders klarer Stimme. Clarissa, Correa, da Silber.
Ja, das ist ja cool. Das ist ja richtig cool. Und das machst du dann so ganz schnell, also quasi, sobald du es liest, baust du dir eine kleine Geschichte, die ja irgendwie auch noch Sinn ergibt. So Chor, klare Stimme, Silberhaar, ja.
Genau, das Tempo ist bei mir natürlich Übungssache. Mhm. Ich habe ja sogar mal den Weltrekord, den Guinness-Weltrekord im Namen merken gehalten. Mhm. Da übt man natürlich, das auf Tempo zu machen. Ich würde behaupten, dass das im Alltag gar nicht so relevant ist. Den meisten Menschen würde ich empfehlen, wenn du einen Namen hörst, probier ihn einmal auszusprechen. Ach, der Gedächtnisexperte heute, der hieß Boris Konrad. Und dann kannst du in Ruhe immer noch überlegen, kenne ich vielleicht jemanden, der schon so heißt? Und dann denke ich bei Boris vielleicht an Boris Becker oder Johnson. Wird auch nicht besser für mich, aber ist ja egal. Ich nehme halt was bei mir im Kopf schon drin ist. Und das Tempo, klar, ich habe das trainiert, dass ich das eigentlich ziemlich sofort umsetzen kann.
Ja.
Ich muss es aber bewusst tun, es passiert nicht von alleine.
Ja, ja, spannend, weil wir werden hoffentlich noch ein paar weitere kleine Tricks lernen. Aber lass uns mal noch mal ganz kurz auf diesen Gesundheitsaspekt eingehen, den du ja jetzt auch in deinem Buch vor allem auch noch mal hervorhebst. Gedächtnistraining ist wie Fitness fürs Gehirn, sagst du ja oft. Und warum ist denn dein kognitives Training genauso wichtig eigentlich wie Sport?
Das ist eigentlich ganz spannend, dass bei Körper vielen bewusst ist, und einige machen es dann auch, dass Training sehr wichtig ist für die Gesundheit. Bei unserem Gehirn gilt das aber auch, das zeigen Studien und ja eigentlich auch die Erfahrung, die jeder hat. Wenn man das Gehirn nicht auch mal herausfordert, auch mal trainiert, geht die Leistung eher runter als hoch. Insbesondere, wenn wir sie fit halten wollen. Vielleicht gerade auch in dem stressigen Alltag mit vielen Herausforderungen, mit vielen Informationen, die auf uns reinprasseln, ist es wichtig, es auch mal zu trainieren, ihm auch mal Herausforderungen zu geben, aber auch mal Übungen. Die Analogie sollte man nicht übertreiben. Es ist schon anders als beim Muskel. Es geht also nicht nur darum, immer wieder die gleiche Übung zu machen, um den Gehirnmuskel zu stärken. Den haben wir nicht. Wenn ich Gehirntraining, Gedächtnistraining meine, denke ich dann schon auch an Techniken, die man eben einsetzt, einübt, um es dem Gehirn so leichter zu machen. Und gleichzeitig die sogenannte kognitive Reserve weiter aufzubauen. Das ist ein schwieriger Begriff, den man aber aus vielen Studien kennt. Das einfach für eine gesunde Gehirnleistung auch eine gewisse Reserve ganz gut ist, wenn dann mal was da ist, was das Gehirn ein bisschen angreift. Und da spricht man von der kognitiven Reserve und die lässt sich durch Training eben aufbauen.
Mhm. Aber also Reserve kann ich mir schon so vorstellen, wie eine Reserve halt ist. Das heißt, wenn da irgendwie ein bisschen Leistungsabfall ist, dann habe ich einen Puffer quasi.
Ja, durchaus. Das Bild ist nicht so schlecht. Das sind verschiedene Ebenen. Das eine ist das Jetzt und Hier. Da helfen mir die Methoden gleich, mir zum Beispiel Namen oder andere nützliche Inhalte besser einzuprägen, mit Informationsflut und Stress besser umzugehen. Und das andere ist das Langfristige. Und da ist es eben tatsächlich so, dass Gedächtnistraining nicht unbedingt oder vielleicht eher wenig einer möglichen Erkrankung, Fachwort Pathologie, vorbeugt. Also wenn im Gehirn was schiefläuft mit Stoffen, die abgelagert werden, ändert es jetzt nicht, wie ich mein Gehirn einsetze. Aber wenn ich eine Reserve habe, kann ich viele der ersten Effekte, und das kann dann Jahre Gewinn sein, damit durchaus ausgleichen. Wichtig ist, ich muss das Training halt vorher gemacht haben. Mhm. Wenn ich sage, ach ja, falls ich irgendwann sollte, soweit kommen, mal Symptome habe von Gedächtnisverlust, dann fange ich damit an. Nee, dann ist es zu spät.
Ja, okay. Also hier auch wieder irgendwie Stichwort Vorsorge, ne? Weil ich glaube, dass das häufig ja Menschen so schwerfällt, Dinge aufzubauen oder Kräfte anzutrainieren, während sie ja noch fit und gesund sind, sondern meistens beginnt dieser Prozess ja erst, wenn irgendwie was ist, ne? Wenn dann irgendwie schon eine Erkrankung festgestellt ist oder so.
Ganz genau. Und wenn wir über Erkrankungen reden, kann es ja ganz verschiedenes sein. Das eine sind ja wirklich Erkrankungen des Gehirns oder der Psyche selbst. Auch da ist so eine gewisse Resilienz auch in der Gedächtnisleistung gar nicht schlecht oder sehr positiv, um es optimistisch zu formulieren. Und das andere ist dann körperliche Gesundheit. Auch da spielt Stress natürlich eine Rolle. Und wenn ich aber Methoden habe, mit den Dingen, die mich stressen, die oft kognitiv sind, also mehr auf der Denkebene basieren, besser umzugehen, kann das sogar da helfen.
Mhm. Aber du sagst halt schon, Gedächtnistraining, irgendwie das Wort, das macht ja auch irgendwie Sinn, wenn man jetzt zum Beispiel darüber nachdenkt, wenn man mal eine Sprache gelernt hat oder so, ne? Wenn man die halt nicht spricht und nicht nutzt und so, dann geht diese Leistung ja irgendwie auch verloren. Also es ist schon so ein bisschen auch Wiederholung.
Auch. Ich fasse es immer oft zusammen unter diesem einen Aspekt. Ich betone ihn vielleicht ein paar Mal zu oft, aber es ist halt so wichtig, das Gedächtnis auch herauszufordern. Mhm. Also es einzusetzen, aber es herauszufordern, ihm also auch Aufgaben geben, die nicht so leicht sind, eben trainieren, aber schon noch machbar oder die durch Methoden dann machbar werden. Und das ist genau das, was ich den Menschen empfehlen möchte, das zu tun, sich auch öfter mal in diesem Bereich zu bewegen.
Mhm. Was hat denn die Gedächtnisleistung mit einer langfristigen Gesundheit zu tun? Also wenn wir jetzt mal Worst Case aufmachen, jemand fordert sein kognitives Denken oder sein Gehirn irgendwie wenig heraus, ne? Oder weiß ich nicht, ist da total, ja, gibt ja auch Leute, die wollen irgendwie gar nichts Neues lernen oder sind da sehr verschlossen oder so. Was kann das denn langfristig für die Gesundheit bedeuten?
Ja, wenn es dann vielleicht auch körperlich verursacht, aber das Gehirn sitzt nur, weil einem Körper zu Problemen kommt, die im noch weiteren Verlauf zu einer Demenzdiagnose führen, treten sehr viel früher Symptome ein, habe ich sehr viel früher Probleme, mir dann noch Dinge zu merken. Gedächtnisleistung ist aber auch für Persönlichkeit, für den Alltag natürlich enorm wichtig. Und wenn ich da früher Probleme habe, dann ja, wird es auch nicht mehr so schnell besser. Das heißt, da ist ein gut trainiertes Gedächtnis auf jeden Fall eine gute Grundlage. Und selbst bei Erkrankungen, wo man vielleicht nicht sofort dran denkt, dass das mit Gedächtnis was zu tun hat, dann nehmen wir Dinge wie Depressionen. Auch da gibt es starke Gedächtnissysteme, die betroffen sind. Also auch Gedächtniseinschränkungen, die dann bei Depressionen auftreten. Und wenn ich dann aber gut trainiertes Gedächtnis habe, kann ich da durchaus einiges ausgleichen und habe dann Methoden, um dann vielleicht mir Dinge trotzdem besser zu merken, wodurch ich mich vielleicht aber auch wieder besser fühle, weil eben doch was gut geklappt hat.
Mhm.
Gleiche gilt bei gewissen anderen körperlichen Erkrankungen, die vielleicht auch, weil sie das Gehirn dann auch herausfordern, mit Gedächtniseinschränkungen einhergehen können. Wenn ich dann eine Reserve habe oder auch Methoden, die das ausgleichen, fühle ich mich dadurch auch wieder besser, was dann dem Gesamtzustand auf jeden Fall zuträglich sein kann. Ich finde das ganz spannend. Ich habe manchmal, wenn ich so offene Seminare gebe, dass Menschen zu mir kommen, die eben tatsächlich was Heftiges hinter sich hatten, die vielleicht eine Chemotherapie, und dann spricht man von Chemobrain, die dann sich Sorgen machen, ob ihre Gedächtnisleistung nochmal zurückkommt.
Mhm.
Einfach nur der Erfolg, dass sie mit Gedächtnistechniken sich plötzlich Dinge merken können, die sie sich nicht zugetraut hätten. Das zaubert so ein Strahlen ins Gesicht, weil einfach auch dieses Mindset, ich bin krank und darum ist mein Gedächtnis jetzt schlecht und das wird nicht wieder besser, dann einfach zerstört wird, wenn man plötzlich sich vielleicht mehr merken konnte als vorher. Auch wenn man keine Rekorde aufstellt, darum geht es dann ja nicht,
ja, klar.
Hat das echt eine positive Wirkung.
Ja, ich meine, Rekorde, das stelle die wenigsten Menschen auf, glaube ich, neben dir.
Trotzdem, wenn ich dann sowas vorführe oder von meinen Meisterschaften erzähle, ja. Einerseits sind die einige beeindruckt, andererseits führt das zu so mentalen Hürden, ach, das kann ich ja eh nicht. Mhm. Und darum geht es aber auch nicht. Im körperlichen Sport hat man weniger das Bild. Hunderttausende Menschen in Deutschland jedes Jahr laufen einen Marathon, haben aber nicht die Ambition, den in 2 Stunden und 1 Minute zu laufen und würden sich damit auch nie vergleichen.
Ja.
Und beim Gedächtnistraining lassen sich manche dann leider von solchen Rekorden abhalten, was total schade ist, weil da geht's ja nicht drum.
Ja, das stimmt. Lass uns mal ganz kurz auf so wissenschaftliche Studien eingehen. Ich habe so ein bisschen was gelesen und wollte dich fragen, so was sagst du dazu? Wie siehst du das? Also so Stichwort Londoner Taxifahrer. Ich weiß gar nicht so genau, was damit gemeint ist, ne? Oder so Growth Mindset oder Neuroplastizität. Ist auch sehr abstrakt. Aber ja, was sagst du dazu? Also was zeigen diese Studien?
Ja, jetzt hast du ein paar Dinge aufgeworfen. Die Londoner Taxifahrer, die werden gerne so als Schlagwort benutzt für eine der ersten.
Weil die sich alle Straßen merken müssen, stimmt's? Die dürfen genau, keine richtig, Karten ja. nutzen und so, ne?
Ah, okay. Ganz genau. Ja, das ist eine Studie, die jetzt doch auch schon wieder 25 Jahre alt ist, die eine der ersten Studien waren, die wirklich mit funktioneller Bildgebung auch gearbeitet haben, die aber auch strukturell Änderungen am Gehirn von Menschen nachweisen konnten, die besondere Gedächtnisleistungen vollbringen. Mhm. Die dann auch mehrfach repliziert wurden oder weitergeführt wurden und dann zu Recht auch viel Aufmerksamkeit bekommen haben. Ganz konkret, du hast es schon gesagt, Londoner Taxifahrer, ich muss ganz ehrlich sagen, letzten Jahr, ich habe es nicht mehr überprüft, ob das sich inzwischen geändert hat, aber zum Stand der Studie war das auf jeden Fall noch so, durften nicht mit Navi fahren, sondern im Gegenteil, um den Taxischein überhaupt bekommen zu dürfen, um diese Black Taxis zu fahren, müssen sie das komplette Straßennetz Londons auswendig wissen.
Ja.
Mit Straßennamen und Routen und die meisten üben dafür 2-3 Jahre, bis sie das drauf haben. Und dieses Training führt tatsächlich dazu, das haben Neurowissenschaftler aus England dann damals nachweisen können mit dem Hirnscanner, also dem Kernspintomographen, dass ein Teil des Gehirns, ein Teil des Hippocampus, einer Gehirnregion, die sowohl für Gedächtnisbildung als auch Navigation sehr wichtig ist, dass sie sich messbar ändert, messbar größer wird und dass das diese Leistung mit erklärt. Und das ist so ein Beweis für das andere Wort, was du benutzt hast, Neuroplastizität. Das heißt eigentlich, dass unser Gehirn eben auch, wenn wir erwachsen sind, sich durchaus noch verändern kann und neu, dass eben auch noch neue Dinge im Gehirn, neue Zellen sogar entstehen können, die gerade im Bereich Hippocampus dann wirklich auch in die funktionellen Netzwerke dann noch mit eingebunden werden. Wir wissen heute, dass das noch über diese Gehirnregion hinausgeht. Da ist es besonders viel beim erwachsenen Menschen, dass auch noch neue Hirnzellen entstehen und dann auch eine Funktion haben. Wir wissen heute durch die weitere Forschung letzten Jahrzehnte, dass das auch in anderen Gehirnregionen noch passiert. Aber gerade in diesem Bereich Hippocampus ist es besonders ausgeprägt. Was eben auch nicht überrascht, weil es eben für Neulernen, für Gedächtnis so wichtig ist.
Okay.
Deine Frage ging ja trotzdem noch so ein bisschen weiter. Growth Mindset ist für mich mehr so ein Schlagwort. Genau das, was ich vorhin eigentlich so ein bisschen angesprochen hatte, Thema Mindset. Growth Mindset, man kennt es auch aus anderen Zusammenhängen. Die Carolyn, hast du, glaube ich, Dweck, ist damit sehr bekannt geworden mit einem TED-Talk, dass es ein bisschen schwierig ist zu beantworten, die Frage, ob sich zum Beispiel Intelligenz steigern lässt oder nicht. Mhm. Wenn man das aber glaubt, ist man viel eher bereit, auch was in sein Lernen, seine Entwicklung zu investieren.
Ja.
Die ein sogenanntes gegenübergestelltes Fixed Mindset haben, die also sagen, ich bin so oder so intelligent, egal ob sie sich selber jetzt hoch oder tief einschätzen, tun dann aber auch nicht viel dafür, ihre kognitive Leistung zu trainieren, weil ist ja eh fixed.
Mhm.
Ob das sich jetzt richtig trainieren lässt, Gedächtnis auf jeden Fall ja, Intelligenz weniger, ist gar nicht so wichtig. Aber wenn ich dran glaube, hey, ich kann mich da entwickeln, bin ich viel mehr bereit, was dafür zu tun und habe dadurch positive Effekte, das ist so dieser Aspekt.
Mhm.
Naja, und meine eigenen Studien, also nie alleine in meinem ganzen Team, unsere Studien, muss ich sagen, haben ganz klar gezeigt, wenn man solche Gedächtnismethoden benutzt, trainiert, die auch die Gedächtnissportlerinnen und Sportler einsetzen, dass das wirklich Gehirnnetzwerke trainiert.
Mhm.
Da hatten wir vor ein paar Jahren eine große Veröffentlichung zu, mit dem Max-Planck-Institut in München, mit der Stanford University aus Amerika, den Namen kennen auch viele, und dem Donners-Institut in Nimwegen, wo ich heute immer noch forschen darf, wo wir ganz klar zeigen konnten, dass schon 6 Wochen Training, 20 Minuten am Tag, ist jetzt nicht nichts, aber schon noch machbar, 6 Wochen, 20 bis 30 Minuten am Tag, dazu führt, dass nicht nur die Gedächtnisleistung sich so in standardisierten Gedächtnistests verdreifacht im Schnitt, sondern auch tatsächlich Gehirnnetzwerke sich ändern, anpassen und danach ähnlicher denen sind, die wir auch bei Gedächtnissportlerinnen und Sportlern gefunden haben.
Cool. Ich meine, das klingt ja wirklich machbar, ne? So mal 6 Wochen sich zumindest mal so einer Herausforderung zu stellen, 20 Minuten das zu machen. Es gibt ja viele, die irgendwie mal eine Diät ausprobieren über 6-8 Wochen oder so. Das wäre ja auch mal so, oder keine Ahnung, die 30 Tage Plank Challenge und was es nicht alles gibt. Das wäre doch eigentlich auch mal was. Könnte man eigentlich mal viral gehen. Aber gut.
Bin dabei.
Du hast gerade erfahren, wie wichtig Gedächtnistraining für ein fittes Gehirn ist. Doch auch deine Ernährung spielt eine Rolle. Magnesium trägt zur normalen Funktion des Nervensystems und zur normalen psychischen Funktion bei. Beides ist wichtig für Konzentration und Lernen. Magnesium ist unter anderem in Nüssen, Vollkornprodukten, dunkler Schokolade und Hülsenfrüchten enthalten. Wenn du deine Zufuhr gezielt unterstützen möchtest, gibt es Magnesium Verla zur Nahrungsergänzung. Das blau-gelbe Magnesium ist seit vielen Jahren Marktführer in der Apotheke und ist in verschiedenen Darreichungsformen und Geschmacksrichtungen erhältlich. Mehr Infos findest du in den Shownotes.
Was würdest du denn sagen, nur um ein bisschen besser zu verstehen, Wie genau funktioniert das denn, dass unser Gehirn Informationen speichert und verarbeitet? Nur um einmal zu verstehen, ja, was man da genau trainieren kann.
Okay. Der einfachste Aspekt, der ist vielen schon erstmal bewusst. Lernen bedeutet, im Gehirn entstehen neue Verbindungen. Also wenn langfristiges Gedächtnis aufgebaut wird, ändern sich Verbindungen im Gehirn oder neue entstehen. Soweit irgendwie so klar. Viel weniger bewusst ist den meisten, das ist echt so ein Automatismus. Erik Kandel ist ein Österreicher, der den Nobelpreis sogar gewonnen hat für seine Forschung, hat gezeigt, auf der Ebene einzelner Hirnzellen gilt das schon. Wenn die gleichzeitig aktiv sind, entsteht dann eine neue Verbindung oder vorhandene werden verstärkt. Und was wir eben heute mit diesen Studien über Hirnnetzwerke zeigen, ist eigentlich das Gleiche. Es geht gar nicht so sehr um die Spitze der Aktivierung, wie so vor 20 Jahren Studien oft geguckt haben, sondern immer um Netzwerke, um Verbindungen. Mhm. Das heißt, bei Gedächtnis ändern sich Verbindungen im Gehirn. Und wenn mehr Aktivität da ist oder verschiedene Gehirnbereiche mitmachen, ist auch mehr Potenzial für Verbindungen da. Und das ist eigentlich das Ziel der meisten Gedächtnisstrategien, Techniken dann wirklich, dass ich also nicht nur mein Gehirn dadurch trainiere, dass ich mir jetzt ganz viele Namen angucke, sondern ich versuche es mir wirklich anders zu merken. Durch Bilder, durch Geschichten, habe damit andere Aktivierungen, mehr Verbindungen und das Lernen klappt schon gleich viel besser.
Ja, spannend. Ja, ich meine, man hat ja irgendwie dann doch mittlerweile dieses Bild, ne, wie, genau, dass die Synapsen sich so verknüpfen und es dann immer wie so ein Netz immer größer wird, ne, wie so ein Spinnennetz, was sich immer ganz weiter ausbreitet. Kann man sich schon so vorstellen.
Ja, es ist eine alte Metapher, aber die passt ganz gut, dass wir sagen, bei einer Festplatte, je voller die wird, desto schwieriger wird es für den Computer, was abzuspeichern, desto langsamer wird die. So funktioniert biologisches Lernen, also unser Hirn aber nicht. Wir haben ein Netz und je enger ein Netz ist, desto eher bleibt was dran hängen. Also wenn ich zum Thema schon viel weiß, ist es ganz einfach, sich dann noch mehr neue Sachen zu merken. Wenn ich eine neue Sprache anfange, wo ich noch gar nichts weiß, ist es viel schwieriger, sich die ersten 20 Worte zu merken, als in der Sprache, die ich gut kenne, noch 20 Worte dazu zu lernen.
Ja, cool. Trotzdem ist es ja so, dass man manchmal echt, selbst wenn man sich bemüht, also ich kenne es jetzt auch von mir selbst, in meinem Beruf muss ich mir auch viele Namen merken, ne, beispielsweise. Und ich weiß immer schon, in dem Moment, wo die Person sich vorstellt, dass ich dann so ganz kurz so einen Konzentrationsboost brauche, um genau diesen Moment nicht zu verpassen. Ne? Warum würdest du sagen, ist es manchmal doch trotzdem schwer, sich so viele Namen zu merken, gerade wenn es jetzt irgendwie mehrere hintereinander sind, ne, und irgendwie ganz schnell die sich vorstellen irgendwie. Aber zum Beispiel an den Namen des Lehrers, der uns, keine Ahnung, in der 5. Klasse vor die Tür gesetzt hat oder sowas, den merkt man sich halt immer noch, auch 30 Jahre später. Warum würdest du sagen, ist das so?
Da spielen, glaube ich, ein paar Sachen eine Rolle. Ganz klar, Emotionen hat viel mit unserem Gedächtnis zu tun. Mhm. Dieser Hippocampus, den ich genannt habe, da liegt in dem, was wir so limbisches System nennen. Das ist ein Netzwerk, was es bei allen Säugetierarten gibt, was sehr stark sowohl für Emotionsverarbeitung, Stressreaktion, Gedächtnisbildung zuständig ist. Das ist da alles miteinander verknüpft. Das heißt, wenn dir deine beste Freundin erzählt, hey, hör mal kurz zu, ich bin schwanger, brauchst du auch nicht 10-mal wiederholen. Das hast du dir auch so gemerkt. Das heißt, Emotion spielt eine große Rolle.
Ja.
Das ist klar. Das heißt, wenn ich jemanden kennenlerne und den finde ich total spannend, persönlich oder beruflich, ist ja egal, Emotion dabei, oder auch total abstoßend, auch eine Emotion, merke ich mir das wahrscheinlich besser, als wenn ich jetzt eingeladen bin, ich darf einen Workshop geben, da sind 20 Leute. Klar, ich freue mich, dass die zu meinem Workshop gekommen sind. Klar, ich will denen helfen. Aber ganz ehrlich, eigentlich sind mir die Namen egal. Mhm. Das heißt, wenn ich das nicht will, dass sie mir egal sind, kann ich eben was dafür tun und durch Bilder solche Emotionen selber erzeugen. Und dann klappt das Lernen eben auch entsprechend viel schneller. Und ein zweiter Aspekt, den hast du so kurz in die Frage einfließen lassen. Wir haben tatsächlich so eine Art Flaschenhals für die Informationsaufnahme, nämlich unser Arbeitsgedächtnis. Fast unser Körper nimmt unglaublich viel Informationen auf mit den Sinnen. Und sehr wenig davon wird uns bewusst, also fast nichts. Aber das, was wir wirklich uns langfristig merken wollen, muss eigentlich mal bewusst da gewesen sein. Darum, wenn ich jetzt wirklich ein paar Menschen hintereinander treffe, das Arbeitsgedächtnis, man spricht da oft wirklich von der Kapazität von nur so ein paar sogenannten Chunks. Früher hieß es 7 ±2, vielleicht sind sogar noch weniger. Das ist dann ganz schnell überfordert, weil ich auch nicht nur die Namen höre, ich will ja auch mich im Raum umschauen und andere Details aufnehmen. Darum würde ich immer empfehlen, als ersten Schritt die Namen einmal bewusst auszusprechen. Clarissa, schön, dass ich dich kennenlernen darf. Boris, habe ich richtig gehört. Adrian, ach toll, dass du auch da bist. Die Namen einmal selber sagen. Damit muss der Fokus drauflegen, was du selber ja schon angedeutet. Man muss sich einmal zwingen, den Fokus drauf zu richten. Und dann ist es im Arbeitsgedächtnis auch erstmal kurzfristig da. Und dann kann ich eben dann in Ruhe, wenn alle mal ihren Namen genannt haben, sich jeder jetzt was zu trinken holt oder hinsetzt oder was auch immer man gerade tut, dann nochmal durchgehen. das war Boris, genau, den stelle ich mir vor, wie er mit Boris Becker Tennis spielt. Okay, lustig. Clarissa hat jetzt eine klare Stimme, das merke ich mir jetzt. Bauen wir dann entsprechend diese Brücken nach und nach, weil ich im ersten Schritt durch den Fokus, durch die Aufmerksamkeit dafür gesorgt habe, dass ich es erstmal kurzfristig da habe. Umgedreht gilt eben das, was viele beobachten. Wenn ich mir eh schon einrede, kann ich mir eh nicht merken, gar nicht richtig hinhöre. Das heißt Clarissa, Clara, Isa, ja, kann ich mir gar nicht merken, ja, gar nicht da. Das ist so ein blöder Spruch von mir, aber ich mache ihn einfach. Weißt du, dir, wenn du es nach 2 Minuten den Namen nicht mehr wusstest, ist kein Gedächtnisproblem, du hast nur nicht zugehört. Ist hat aber eine wahre Kern.
Meine Mutter ist auch immer geil, die sagt, dieser hat auch einen richtig guten Spruch. Die ist Brasilianerin, muss man dazu sagen, also Deutsch ist jetzt nicht perfekt, ne? Aber die sagt immer gerne, Entschuldigung, ich habe zugehört, aber nicht aufgepasst. Und ich finde, es trifft es halt auch irgendwie. Sie hat zwar irgendwie zugehört, aber sie hat nicht wirklich aufgepasst. Das heißt, sie hat es jetzt nicht wirklich aufgenommen. Ne?
Richtig.
Ja. Entschuldigung, aber das ist mir nun gerade eingefallen jetzt.
Ja, aber es passt perfekt. Richtig.
Ja, okay, gut. Verstehe. Also tatsächlich muss man, also ich finde, es hilft ja auch schon total, wenn man sich das bewusst macht, dass man das Arbeitsgedächtnis oder diesen Arbeitsspeicher hat und dass der eben nicht so leistungsfähig ist jetzt wie zum Beispiel das Langzeitgedächtnis und dass man irgendwie nachhelfen muss mit Bewusstsein oder konzentriert in diesem Moment halt die Information aufnehmen, um das quasi vom Arbeitsspeicher rüber in den Langspeicher, weiß ich nicht, würde ich es jetzt mal so salopp nennen, zu überführen. Ja, so?
Richtig. Ja.
Spannend. Was sind denn so typische Fehler, die wir machen, die unser Gedächtnis unnötig ausbremsen? Ich habe manchmal so das Gefühl heutzutage, wenn man sowieso sich den ganzen Tag irgendwie mit sehr vielen Informationen und Bildern zuballert, so, das kommt ja auch einfach dadurch, dass man, keine Ahnung, während man Fernsehen guckt, vielleicht noch auf dem Handy in Social Media scrollt und so weiter. Also es wird ja irgendwie wahnsinnig viel zu verarbeiten und mein Gefühl ist es so, insgesamt, vielleicht auch ein bisschen bei mir, aber auch insgesamt so um mich rum, beobachte ich, dass tatsächlich so Leute einfach sich weniger merken oder weniger Informationen wirklich in die Tiefe auch, ja, abspeichern. Mhm. Hat das was damit zu tun, dass wir es wirklich nicht können oder was würdest du sagen?
Ich glaube, wir könnten schon auf jeden Fall deutlich mehr. Wir werden immer auch was vergessen, weil unser Gehirn eben nicht wie eine Festplatte funktioniert, sondern mit Verbindungen lernt und die auch mal verloren gehen, völlig normal. Das darf man auch akzeptieren. Dann braucht man sich auch keine Sorgen machen, wenn man dann mal was vergessen hat, was vielleicht doch eigentlich wichtig gewesen wäre. Und ich bemerke, das wird immer schlimmer, dann sollte man eben schauen, liegt es an mir, wie ich mein Gehirn einsetze oder woran könnte es noch liegen. Und dann gibt es eben schon gewisse Fehler. Und einer fließt in das rein, was du gerade so ein bisschen beschrieben hast, wie wir heute mit unserer Aufmerksamkeit, mit Informationen umgehen. Unser Gehirn braucht kurze Pausen, um Dinge auch zu verarbeiten. Wir haben so tatsächlich verschiedene Betriebsmodi unseres Gehirns. Und da gibt es, Englisch heißt es Default Mode, also würde man Standardmodus übersetzen. Es wird im Deutschen aber oft Ruhemodus genannt. Mhm. So ein Modus, der sehr schnell in so eine interne Verarbeitung geht und etwas salopp gesagt dann auch schnell das Arbeitsgedächtnis aufräumt. Mhm. Und das ist eigentlich, sollte es der Standard sein, weil wir normalerweise kurzfristig als Menschen uns mit Aufgaben intensiv beschäftigt haben. Ich muss jetzt jagen, Beeren sammeln, Gefahr abwehren, mich um jemanden kümmern. Hab dann aber auch diese kurzen Pausen, wo das Gehirn sich wieder organisiert. So hat sich das eben entwickelt. Heute gönnen wir uns diese kurzen Pausen aber kaum. Ich habe jetzt eine tolle Podcast-Folge aufgenommen und sofort danach zücke ich mein Handy und gucke, ob schon jemand auf Social Media was geschrieben hat oder ob noch eine E-Mail da ist. Und eine halbe Stunde später wundere ich mich, warum ich immer noch da drin sitze. Vor allem hatte ich aber nie eine kurze Pause, in der mein Gehirn das hätte verarbeiten können. Und die sind so wichtig. Darum würde ich immer empfehlen, wenn ich mir was Spannendes angehört habe, was gelesen habe, ein gutes Gespräch hatte, danach eine kurze Pause. 2-3 Minuten reichen da tatsächlich schon, dass das Gehirn so ein bisschen in diesen Modus reingehen, schon mal ein bisschen sortieren kann, um dem Gehirn diese Chance zu geben. Und in der Pause, eben das ist wichtig, darf ich mich dann nicht auf was anderes konzentrieren. Also eben durch Social Media scrollen ist dann keine Pause für die Aufmerksamkeit. Und so Doku lösen ist keine Pause für die Aufmerksamkeit, weil das Gehirn, das Gedächtnis weiter in den Aufmerksamkeitsmodus zwängt. Ich sage immer, guck auf den Baum. Das ganz salopp funktioniert tatsächlich sehr gut, um sehr schnell diesen Wechsel so ein bisschen hinzubekommen. Und darum viel früher, als die meisten denken, alle 25, 30 Minuten. Man kennt es mehr so aus dem Zeitmanagement, dieses Prinzip von dem Tomatentimer, den man dann auf eine halbe Stunde stellen soll oder 25 Minuten.
Tomatentimer?
Kennst du nicht?
Nee, was ist denn ein Tomatentimer?
Das ist das Pomodoro-Prinzip. Das kommt so aus dem Thema auch Zeitmanagement, hat damit zu tun. dass wenn man was Intensives machen muss, einen langen Text schreiben oder lesen oder lernen, irgendwann arbeiten soll, dass man sich früher, das Prinzip ist etwas älter, so einen Tomatentimer aus der Küche genommen hat, den man auf eine halbe Stunde aufdrehen konnte. Und dann, wenn der klingelt nach einer halben Stunde, muss man eine kurze Pause machen.
Beim ersten Mal kommt diese Eieruhren meinst du?
Genau, richtig.
Okay, die heißt
Tomaten. Von dem, der sich das ausgedacht hat und dann wieder zugeschrieben hat, der hat den Tomatentimer benutzt und es darum Pomodoro, italienische Tomatenmethode genannt.
Verstehe.
Heute gibt es tolle Apps dafür, funktioniert natürlich genauso. Aber dass man sich einfach früher, als man denkt, zu einer kurzen Pause zwingt. Mhm. Und ich würde dem hinzufügen und in dieser Pause nicht bewusst dann was anderes macht, was Aufmerksamkeit kostet.
Ich habe das viel im Studium gemacht tatsächlich, wenn man so für eine Klausur, so eine, keine Ahnung, Semesterabschlussklausur oder sowas, sehr, sehr viel lernen musste, habe ich mir, zum einen habe ich mir die ganzen Zusammenfassungen tatsächlich alles schriftlich gemacht, also mit der Hand, weil ich das Gefühl hatte, manche haben ja gesagt, das so bildlich, aber für mich hat es sich wirklich so angefühlt, wenn ich es einmal aufgeschrieben habe, dann habe ich es auch schon viel besser verinnerlicht, weil, ne, jetzt kommen wir zu dem, was du sagst, ich eher glaube, dass wenn man es schreibt, man sich ja viel doller darauf, also zwingt, sich den Inhalt anzugucken und zu lesen. Genau. Ne? Und ich glaube, wenn es halt irgendwo digital steht oder ich das tippe, dann läuft es manchmal so viel schneller nebenbei. Ne? Und ich habe es nicht wirklich registriert. Deswegen habe ich tatsächlich die Zusammenfassung immer handschriftlich gemacht. Und ich habe dann, wenn ich so durchgegangen bin, habe ich wirklich erst mal so 20 Minuten Naps gemacht, dann nach so einem großen Block. Und hatte dann auch immer das Gefühl, wow, krass, was da passiert ist. Jetzt habe ich das irgendwie viel stärker drin, als wenn ich es mir jetzt nochmal und nochmal und nochmal durchgelesen hätte.
Ja, hast du intuitiv oder vielleicht hat dir jemand den Tipp gegeben, sehr, sehr gut gemacht, weil das zeigen Studien tatsächlich, dass das richtig was bringt. Und dann kann man noch ergänzen, gerade für dieses Lernen größerer Mengen, sich sehr viel mehr selber kurz nochmal abtesten, als die meisten denken. Man kennt das auch vom Vokabellernen. Ich frage mich ab, weiß ich das Wort noch? Aber gerade wenn ich 20 Minuten, eine halbe Stunde was gelesen, gelernt, studiert habe, sich danach nochmal kurz zu fragen, was stand da eigentlich drin, kommt einem total komisch vor. Ich habe es gerade erst gelesen, macht aber echt einen großen Unterschied. Und die Effektgrößen, also wie viel das bringt, echt groß, echt viel, wenn ich mich danach nochmal kurz selber abteste. Und idealerweise sogar nicht nur einmal, sondern eine Stunde später nochmal, bevor ich das nächste Kapitel anfange. Moment, was hatte ich für eine Stunde eigentlich gelernt? Das einmal gedanklich für sich selber nochmal durchzugehen, braucht man noch gar nicht dann handschriftlich aufschreiben. Wenn es einem hilft, sich dazu zu zwingen, das zu tun, dann gerne. Und das bringt echt richtig, richtig viel. Und dann eben auch eine kurze Pause, wo ich gerade nicht an etwas konzentriert denke. Dann kann ich insgesamt über den Tag viel mehr erreichen, viel mehr kognitive Arbeit verbringen. Also wenn ich 2 Stunden durchziehe und danach eigentlich für den Tag schon so erledigt bin, dass ich dann auf Netflix lande.
Okay, das heißt also, zu viel Überladung ist irgendwie ein Gedächtniskiller. Was gibt's denn noch so für Faktoren, die uns schaden dann im Gedächtnis?
Schlaf auf jeden Fall, beziehungsweise umgedreht zu wenig Schlaf.
Ja.
Wir wissen, dass diese Gedächtniskonsolidierung, das heißt, dass das Gehirn weiter Inhalte verarbeitet, sehr stark auch im Schlaf passiert. Und wenn ich regelmäßig ein bisschen zu wenig schlafe, ach ja, ist ja nur jeden Tag eine halbe Stunde, das hat echt einen Effekt. Also und langfristig noch mehr, weil einfach an einem gewissen Alter, und da redet man schon so wahrscheinlich so ab 40, biologisch man etwas weniger tiefen Schlaf hat, der aber genau wichtig ist für so eine Gedächtniskonsolidierung. Das heißt, zu wenig Schlaf, schlechter Schlaf ist sicherlich ein Problem. Wenn man gerade jung Eltern geworden ist, dann sagt man jetzt vielleicht, toll, Boris, toller Tipp. Ich habe auch 4 Kinder, die sind jetzt 5 bis 8, also ich kenne das aus den letzten Jahren zu Genüge.
Ist das denn dieses ominöse Stilldemenz? Hat eigentlich nichts mit dem Stillen zu tun, sondern mit dem wenigen Schlaf vielleicht.
Tatsächlich glauben die Forscher, dass das zumindest eine große Rolle spielt. Mhm. Das wird auch eine Rolle spielen. Darum ist es bei Frauen schon nochmal was anderes als bei Männern. Aber tatsächlich ist wohl das zu wenig Schlaf ein großer Teilaspekt davon, ja.
Okay.
Und tatsächlich da für eine gute Schlafhygiene zu sorgen, für genug Schlaf zu sorgen, ist echt wichtig. Und es gibt eben verschiedene Schlafphasen. Also Tiefschlaf ist auch biologisch, was im Gehirn passiert, echt ein bisschen was anderes als zum Beispiel so ein Traumschlaf. Und da genug Tiefschlaf ist echt wichtig. Und man kann das begrenzt in jüngerem Alter deutlich besser als im höheren Alter auch wieder ausgleichen. Das heißt, wenn ich meine Nacht durchgefeiert habe, danach 2x länger Schlaf geht da schon, wird im höheren Alter schwieriger. Und generell gilt aber auch da, viele reden sich dann ein, ja, ich gleiche das schon aus. Aber wenn man das dann doch mal misst oder genauer erhebt, haben sie eigentlich doch ein chronisches Schlafdefizit. Und das wirkt sich echt negativ auf das Gedächtnis aus.
Mhm. Okay. Lass uns mal ein bisschen pragmatisch werden. Also wenn ich jetzt natürlich weiß, was ich an Faktoren in meiner Umwelt, ne, oder so verändern kann, um auf jeden Fall mal die Bedingungen zu verbessern, heißt es ja trotzdem nicht, dass ich mir Dinge besser merke, sondern das muss man ja auch trainieren, dann noch dazu, ne? Also klar, guten Schlaf, ausreichend Pausen, aber ich muss da ja auch erstmal was reinkriegen, so. Was würdest du denn sagen, ist jetzt zum Beispiel, oder vielleicht können wir ja auch eine kleine Live-Übung machen, wie ich es jetzt schaffe, in, keine Ahnung, 30 Sekunden mir 5 Begriffe zu merken. Mit einer Technik, die du mir zeigen kannst.
Na klar, wenn du magst.
Ja.
5 ein bisschen langweilig. Also ich glaube, die uns zuhören schon ein bisschen mehr zu. Aber ich mache es dann wieder einfach, weil ich gebe jetzt nicht Worte, die du dir merken sollst. Ich erzähle dir eine kleine Geschichte.
Mhm.
Und ich möchte, dass du zuhörst, aber auch versuchst, sie dir vorzustellen.
Ja.
Weil wenn du versuchst, das wirklich vor dem inneren Auge zu sehen, wird echt im Gehirn mehr passieren, als wenn du nur zuhörst.
Mhm. Okay.
Und vielleicht stellst du dir vor, es klopft plötzlich bei dir an der Tür und du bist voll irritiert. Ich bin doch hier gerade im Gespräch, das sollte doch jeder wissen. Du schaust trotzdem mal nach. Aber statt, dass da jemand vor der Tür steht, liegt da ein Riesenhaufen Heu. Ein Riesenberg Heu. Und du wunderst dich total, weil du jetzt gar nichts siehst, gräbst du eine Lücke in diesen Heuhaufen. Eine Lücke. Und jetzt schaust du durch die Lücke hindurch und erschrickst, weil da liegt ein Hai dahinter. Ich weiß nicht, was hinter deiner Tür ist, ein Zimmer, ein Gang, aber da liegt plötzlich ein Hai. Der lebt auch noch, der zappelt. Dann kommt gerade ein Mann angerannt, egal ob du den kennst oder nicht, aber ein Mann, der will diesen Hai natürlich retten, ins Wasser tragen, wird aber von dem panischen Hai gebissen. Und vor Schmerz schielt er zur Seite. Er schielt zur Seite und da, wo er hinschielt, da steht ein großer Kasten. Ein Kasten. Das klopft an der Tür, da war ein Haufen Heu. Ich mache eine Lücke hinein, sehe den Hai, der beißt den Mann, der schielt daraufhin zum Kasten. Auf dem Kasten steht auch was, da steht ein Sack, so ein alter Leinensack vielleicht, so ein großer Sack wie vom Nikolaus, und der ist gefüllt mit Weizen, frisch gemähtem Weizen. Nimm mal eine Hand, riech mal dran, wie riecht Weizen? Keine Ahnung, ist auch egal, da steht über dieser Sack mit Weizen. Und nicht nur wir sehen den, da kommt ein Herzog vorbei, das siehst du an der Kleidung, ein Herzog, der sieht diesen Weizen auch und befiehlt in rauem Ton, in rauer Stimmlage, dass er davon was abhaben will. Okay, das war meine Geschichte für dich.
Wow.
Ein paar mehr als 5 Worte. Ich habe so ein paar Worte betont, um die geht's. Und ich gebe dir die Geschichte jetzt nochmal vor, aber du musst immer die Worte ergänzen, die ich jetzt gerade betont habe.
Ja.
Es klopft an der Tür, ab da stand niemand, da lag was? Ein Haufen?
Heu.
Sehr gut, wir machen hinein eine.
Lücke.
Sehr gut, dahinter liegt ein.
Hai.
Der beißt wen? Einen?
Ein Mann.
Genau, was macht er daraufhin, der?
Vor Schmerz schielt er zur Seite. Der.
Und da steht was ein?
Ein Kasten.
Drauf ist ein?
Ein Sack.
Gefüllt mit?
Weizen.
Und wer kommt vorbei? Ein?
Ein Herzog.
Wunderbar. Und will was haben? Das befiehlt er vielleicht noch in rauen Ton.
Ja, in raue Stimme oder Ton befiehlt er das.
Ja. Herzlichen Glückwunsch, du hast dir gerade nicht nur über 10 Worte gemerkt, sondern auch die ersten 8 deutschen Bundespräsidenten in der richtigen Reihenfolge.
Stimmt. Das ist ja cool.
Wollen wir mal schauen? Es ging los mit dem Haufen Heu. Der erste Präsident war nicht Herr Heu, aber Herr, kennst du ihn noch? Schon mal gehört? Heu.
Nee, warte mal.
Heus.
Heus, ja genau, Heus. Stimmt, genau. Heus.
Dann haben wir die Lücke. Der Name war aber Herr Lübke.
Lübke,
Heus
und
Lübke.
Ah, ja.
Der ist der Hai, beißt den Mann für Heinemann, Schild, steht für ein Schäl, zum Kasten, für Carstens, darauf der Sack Weizen, von Weizsäcker. Dann kommt der Herzog für Roman Herzog, wie viel Rau, Johannes Rau, dass er was haben will. Das sind die ersten 8 Bundespräsidenten.
Ja,
die hast du dir gerade mal eben so eingeprägt.
Witzig. Johannes Rau habe ich tatsächlich mal persönlich getroffen. Das ist aber eine andere Geschichte.
Kommt gleich eine Emotion dazu. Das heißt, den Teil wirst du dir besonders gut merken.
Wahrscheinlich, ja. Oh, richtig cool. Nicht schlecht.
Danke, danke. Und das ist zum Beispiel, für was wir Geschichtentechnik nennen, dass man mit Geschichten, mit Bildern sich Dinge besser merken kann, weil eben Gehirn auch mehr los ist. Und gleichzeitig aber auch noch für die Methode, die ich auch zum Namen merken benutze, oder ja manchmal auch Schlüsselworttechnik genannt. Also ich habe so einen Namen wie Lübke.
Mhm.
Ich sorg normalerweise dafür, ich habe es jetzt natürlich für die Geschichte umgedreht, aber normalerweise, den verstehe ich erstmal, aha, Lübke hieß der. Dann denke ich, was klingt denn ähnlich, was ist mein Schlüsselwort? Naja, Lücke klingt ähnlich. Also stelle ich mir die Lücke vor, weiß man, nee, Quatsch, Lübke ist der Name, der dazugehört. Weil es in dem Moment eben beides aktiv war, sich beides verbunden hat, ist das Bild, was ich mir viel besser merken kann, hinterher genug, dass ich trotzdem den richtigen Namen zurückfinde.
Mhm. Cool. Das ist ja jetzt so sehr spezifisch auf Namen oder auch Begriffe. Gut, in dem Fall waren es ja auch Begriffe. Ne? Das heißt so Nomen oder, na gut, wir hatten jetzt auch Rau als Adjektiv. Das funktioniert ganz gut mit der Gedächtnismethode. Was ist denn so sowas mit Zahlen? Wie ist denn mit Zahlen? Ich zum Beispiel, ich weiß gar nicht wieso, aber ich habe ein krasses fotografisches Zahlengedächtnis. Also das heißt, wenn ich jetzt eine Nummer gesehen habe, wie in einer Adresse oder sowas, ich brauche die nur einmal sehen und dann fährt man da hin und jemand fragt so, ja, wie war die Straße nochmal? Dann sage ich, keine Ahnung, aber es war Haus Nummer 3. So. Keine Ahnung. Das ist bei mir echt irgendwie ziemlich ausgeprägt, dass ich die Zahlen nur einmal sehen muss und sie dann halt weiß. Kann man das denn auch trainieren? Also früher ging es ja vor allem auch bei Telefonnummern darum, aber heutzutage merkt sich ja keiner mehr Telefonnummer, oder?
Wahrscheinlich wenig. Ich würde behaupten, dass ich mehr weiß als die meisten, aber die allermeisten, die ich bekomme, speichere ich auch in meinem Handy ab. Mhm. Mich würde total interessieren, wenn du die Zahlen dann vor dir siehst, siehst du sie, wie sie geschrieben waren oder kommen da irgendwie auch Farbeindrücke noch mit dazu, die vielleicht gar nicht da waren?
Ja, doch. Doch, durchaus. Also ich habe jetzt sofort irgendwie an halt kleinen digital gedruckte schwarze Zahlen gedacht, aber das sind halt meistens sind halt die Zahlen, die ich halt lese. Aber ich glaube, wenn ich jetzt eine große blaue 5 sehen würde, dann würde ich sie mir wahrscheinlich auch so abspeichern.
Ja, interessant. Es gibt so 2-3% der Menschen haben Synästhesie. Das heißt, das ist eine Verknüpfung von gewissen Sinneseindrücken. Und tatsächlich die häufigste Form ist mit Zahlen und Farben. Das heißt, selbst wenn die 4 dann klein und schwarz gedruckt ist, sehen sie eigentlich groß und blau vor sich. Und die können sich oft auf diese Art Zahlen deutlich besser merken als die meisten anderen. Im Gedächtnissport die Leistungen im Zahlenmerken sind dann schon aber nochmal ganz andere. Also so die besten Gedächtnissportler schaffen über 300, im Wettbewerb sogar über 500 Ziffern sich in 5 Minuten zu merken. Und das klappt dann fotografisch tatsächlich nicht mehr bei niemandem und auch nicht mit so Synästhesie-Eindrücken, sondern da kommt noch eine andere Gedächtnistechnik tatsächlich ins Spiel. Und zwar bereitet man dann Bilder für die Zahlenkombinationen vor. Ich würde allen empfehlen, die ein bisschen Lust haben, sowas mal auszuprobieren. Und das ist so ein Teil von diesen 6-Wochen-Programm, was wir mit Leuten dann eben auch in den Studien machen oder was ich in meinem Buch, das habe ich sogar auf einen Monat noch verkürzt, dass es noch ein bisschen handhabbarer ist. Und in einem Monat ist das schon mit drin. Das ist jetzt nicht Riesenaufwand extra. Dass man für jede 2-stellige Zahl ein festes Bild hat. Das heißt, da gibt es so einen Code dahinter. Das ging jetzt ein bisschen zu weit, alle Details zu erklären. Man gibt nur so eine Codesprache, ist auch lustig, macht auch Spaß. Dann weiß ich aber hinterher, 12 ist der Dino, 80 ist ein Fass, 95 ist ein Ball. Und wenn ich mir jetzt die neue PIN-Nummer merken will und die ist dann 12, 80, 95, stelle ich mir vor, der PIN-Code für die Tür bei der Arbeit ist, den mache ich auf, da steht plötzlich ein Dino und der gibt mir ein Fass und ich bin überrascht und gucke da rein, da ist ein Fußball drin. Weiß nicht, was für ein Blödsinn, was für eine Geschichte. Nee, Quatsch. Mhm. Dino war ja die 12, Fass ist 80, Ball ist 95.
Okay.
Nur die Zahlen, das System jetzt nicht kennen, kommt mir total komisch vor, aber da ist echt eine Logik dahinter. Das heißt, man kann diese Kombination ziemlich schnell lernen. Ich würde behaupten, wenn man 5 Minuten am Tag nimmt, 2 Wochen hat man die alle drauf. Mhm. Die besten Gedächtnissport, die machen es dann sogar 3-stellig, um einfach noch mehr Ziffern in einem Bild drin zu haben, macht natürlich den Vorbereitungsaufwand viel, viel größer. Wenn man 1000 Bilder vorbereiten muss, für den Alltag also überhaupt nicht nützlich, nur für den Sport. Aber im Prinzip tun wir genau das Gleiche. Wir ersetzen die Zahlen durch Bilder. Und mit diesen Bildern kann ich mir entweder wieder Geschichten bauen oder ich nutze noch einen Gedächtnispalast. Mhm. Das ist ein Wort, das viele schon mal gehört haben.
Ja.
Das ist ähnlich wie die Geschichten, nur dass ich den Geschichten noch einen Ort gebe. Weil wir heute auch wissenschaftlich gut untersucht wissen, dass unser Gehirn noch mal eine ganz eigene Art Zelle sogar hat, die sogenannten Ortszellen und Netzzellen im Gehirn, um Inhalte mit Ort zu verknüpfen. Und wenn ich dann meinen Geschichten noch einen Ort gebe, also die Geschichte passiert nicht irgendwo, sondern in meinem Wohnzimmer, in meinem Schlafzimmer, in meiner Badewanne, dann weiß ich sie auch noch leichter zurückzufinden. Ich gebe dem Ganzen noch mehr Struktur. Und das ist das, was wir mit diesen Zahlenbildern auch machen, wenn wir uns Zahlen gut merken wollen. Wir ersetzen die Ziffern durch Bilder und machen da kleine Geschichten draus, die an Orten passieren. Ganz verkürzt zusammengefasst.
Krass, es klingt aber schon auch ein bisschen komplex. Ne? Also wie du sagst, muss man wahrscheinlich das sehr groß vorbereiten, weil da gibt's ja wahrscheinlich kein Schema, oder? Sondern man denkt sich das dann selber aus, dass 12 ein Dino ist und.
Nee, da gibt's ein Schema. Genau. Das nennt sich das Major-System. Das funktioniert für alle westlichen Sprachen sehr, sehr gut. Also, Deutsch, Englisch, Spanisch ist da alles gut mit abgedeckt, wenn man das als Muttersprache spricht. Und da ersetzt man die Buchstaben des Alphabets, nicht alle, die Konsonanten und Laute durch durch die Ziffern oder umgedreht die Ziffern durch diese Konsonante und die kann man dann mit Vokalen anfüllen. Das heißt, es gibt ein Schema und dann kann man sich aber schon selber überlegen, was kann ich mir gut vorstellen. Das wäre ein Fass, kann ich mir nicht richtig vorstellen. Yeah. Weil der nimmt dann eine Vase, weil er die schöner findet. Das wären Fass und Vase, sind nach dem Code beides die Zahl 80. Da kann man dann so ein bisschen mit spielen. Sollte dann aber dabei bleiben. Also sich das einmal vorbereiten und dann das Bild immer wieder einsetzen, weil dann der Trainingseffekt dazu kommt, dass es jedes Mal noch schneller klappt.
Mhm. Ja, okay, gut. Ja, das stimmt natürlich. Man hat dann die Möglichkeit, zumindest 26 Zahlen schon mal Buchstaben zuzuordnen und das dann eben aufzufüllen.
Genau, oh, eine Kombination. Also 12 ist Dino und 21 ist dann das N vorne und dann T oder D hinten könnte dann eine Note sein.
Ja, okay.
Das heißt, das Gleiche. 2 ist Mann, 2-3 ist Name oder Nemo. Das heißt, da hat man dann schon einen Code und kann problemlos sich seine Bilder aussuchen.
Ja, interessant. Müsste ich mal ausprobieren. Macht sowas ja auch Spaß. Ich habe zum Beispiel für meine PIN-Ziffern, mache ich das zum Beispiel auch mit persönlichen Daten. Ne? Also nicht, dass die PIN meine persönlichen Daten ist, sondern ich merke es mir dann so. Also zum Beispiel, dass die ersten 2 ist ein Jahr vor meiner Geburt und die letzten 2 ist das Jahr meiner Einschulung. Sowas mache ich dann. Ne? Und dann weiß ich quasi, ein Jahr vor meiner Geburt und das Jahr meiner Einschulung und dann habe ich quasi die 4 Ziffern.
Jetzt musst du deine PIN-Nummer, glaube ich, ändern.
Ja, das... kein Problem.
Genau, ich meine, das ist nur mit dem, was schon da ist. Perfekt.
Ja.
Das ist natürlich auch gut. Und wenn man das Ganze einfach öfter Zahlen hat, noch mehr steigern können möchte, lohnt es sich halt, sich einmal so ein System vorzubereiten. Aber wie gesagt, den Aufwand echt nicht überschätzen. Ja, bestimmt ist es nicht ohne Aufwand. Das ist echt viel weniger, als die meisten denken. 5 Minuten am Tag in 2 Wochen hast du die 100 Bilder drauf, ohne Probleme.
Oh, das klingt ja eigentlich ganz gut. Ich würde gerne noch 2 Themen kurz ansprechen. Und zwar das eine ist Stichwort Brain Food. Hat man ja auch viel gehört, ne? Dass einfach die Ernährung und vor allem auch was für Lebensmittel man konsumiert, was auf unser Gehirn oder auch was mit unserem Gedächtnis macht. Mhm. Ist das denn so? Also gibt es Lebensmittel, die dem Gehirn wirklich etwas bringen? Und wenn ja, welche sind das? Und welche sind vielleicht wirklich schädlich?
Wenn ich darf, würde ich es erstmal so ein bisschen pauschaler beantworten. Das Gehirn sitzt im Körper. Das heißt, die Tipps, Themen, die ihr ja auch oft besprecht, was dem Körper gut tut, ist fast immer auch fürs Gehirn gut. Mhm. Das heißt, das überrascht da nicht so. Und wenn man jetzt über Ernährung spricht, die generell ungesund ist, ist das auch fürs Gehirn ungesund. Das geht eigentlich immer Hand in Hand. Dann finde ich die Studienlage teilweise ein bisschen schwieriger, was man jetzt eben positiv sozusagen essen kann, um dem Gehirn besonders was Gutes zu tun, finde ich immer nicht ganz so eindeutig. Es gibt so ein paar Dinge, die dann schon immer wieder zurückkommen, die ja auch logisch sind. Also das Gehirn braucht gewisse Bestandteile, um eben Nervenverbindungen auch aufbauen zu können, dass Neuroplastizität gut funktioniert. Da hört man dann eben öfter von so den Säuren wie Omega-3, die man dafür braucht und die, je nachdem, was man für Ernährungsstil hat, vielleicht nicht genug da drin sind. Das heißt, dieses oft empfohlene, relativ zu verallgemeinende Modell der mediterranen Diät, da ist man da eh schon gut mit versorgt. Und dann braucht man auch nichts zuzuführen. Wenn man aber sagt, Fisch kann ich nicht leiden und naja, Nüsse auch nicht so, mag aber gerne Kartoffeln und Fleisch, führe ich dann vielleicht zu wenig davon zu. Das heißt, es würde da fehlen. Umgedreht, kurzfristiger kann man es ein bisschen eindeutiger beantworten. Was dem Gehirn gut tut, was das Gehirn braucht, ist natürlich schon auch Sauerstoff. Das heißt, der Sauerstoff muss ins Gehirn kommen, gewisse Zucker sind dafür günstig, die man aber den ganzen Tag über dann braucht. Das heißt, wenn ich so ein richtig kräftiges Mittagessen esse, das Mittagstief, was jeder auch kennt, ist völlig verständlich und definitiv auch kognitiv, weil dann die Energie woanders verbraucht wird und nicht im Gehirn.
Ja.
Wenn ich so eine Gedächtnismeisterschaft habe, mache ich das Gegenteil von dem, was dann vielleicht Marathonläufer macht, der vorher noch
mal... Ich würde sagen, Pasta-Party ist dann nicht so gut.
Genau, sondern dann drehe ich das eben um, dass ich dann eher einen Salat, was Leichtes esse und mich vielleicht hinterher mit was auch deftigeren belohne, wenn ich das gerne haben möchte.
Mhm.
Und generell ja, was dann auch die Blutgefäße dann vielleicht eher verklebt oder verstopft, wird dem Gehirn nie zuträglich sein, weil da eben viele kleine davon sind. Das heißt, das überrascht dann auch nicht, dass genug Wasser trinken gut ist, rauchen aber nicht, dass zu viele schlechte Fette da auch eher schaden. Ich denke, das ist relativ klar. Aber dass man da gewisse Lebensmittel als Superfood empfehlen kann, da gibt es immer wieder mal Hypes, weil eine Studie vielleicht gerade mal wieder was gefunden hat, aber meistens die Folgestudien dazu dann zeigen, dass die Effektgrößen doch ein bisschen kleiner sind, finde ich immer schwieriger, sondern würde eher mich an das halten, was allgemein eine gesunde Ernährung ist, die ist nahezu immer auch für das Gehirn gut.
Okay, Also müssen uns jetzt nicht tatsächlich mit Avocado und Mandeln und Chias vollstopfen, um richtig gutes Gedächtnis zu haben, sondern es gilt quasi das, was ja immer gilt, für eine gesunde Ernährung sorgen, einfach ausgeglichen, gesund. Ja, okay. Ein Thema finde ich persönlich noch spannend, gerade wenn wir jetzt so ein bisschen in die Zukunft gucken und halt auch ja mal ernst nehmen, wie rasant sich ja auch Techniken irgendwie weiterentwickeln. Ne? Ich meine, wir sind ja an dem Punkt, wo sicherlich einfach wahnsinnig viele Menschen auch KIs oder andere Apps oder smarte Apps nehmen, um einfach im Alltag ganz viel ja auch sich helfen zu lassen, beziehungsweise das ist halt so ein bisschen die Frage, ist es denn wirklich noch eine Hilfe oder würdest du sagen, dass diese Entwicklung oder vielleicht hast du auch schon was beobachtet, ja auch wirklich eine negative Auswirkung auf unsere Gedächtnisleistung haben, weil sind wir mal ehrlich, man muss sich ja eigentlich überhaupt nichts mehr merken, so, weil man kann ja alles jederzeit irgendwie erfragen, abfragen, ChatGPT fragen oder wen auch immer, im Internet fragen, sich die Informationen sofort holen. Also was würdest du sagen, wie entwickelt sich das und ja, was würdest du da gerne vielleicht auch an unsere Hörerinnen und Hörer weitergeben?
Ja, danke für die Frage. Ich bin ja heute noch die Hälfte meiner Zeit in der Forschung tätig und die andere Hälfte dann als Keynote-Speaker, Neudeutsch, als Redner auch auf vielen Events unterwegs. Das ist so eine der Fragen, für die ich gerade ganz oft eingeladen werde. Wie muss ich denn mit solchen Tools umgehen? Wie muss eine Firma KI einführen? Wie muss ich das für mich selber verwenden, dass ich eben selber nicht blöder werde?
Ja.
Und die Gefahr ist definitiv da. Und es gibt so ein paar Studien auch schon dazu, die dann auch ganz viel in den Medien zitiert wurden. Teilweise auch nicht immer ganz korrekt, dass wenn man zum Beispiel dann ein Essay schreibt und das mit ChatGPT macht, eben wenig überraschend im Gehirn bei einem selber weniger los ist. Dadurch man hinterher davon aber auch weniger weiß. Das heißt, vielleicht hat man ein gutes Essay abgegeben, bildet sich noch ein, ich habe das geschrieben, aber eigentlich war es die KI. Und selber hat man sich dann wenig davon gemerkt. Was dazu auch führt, dass ich dazu selber weniger verstehen kann, weniger Ideen haben werde, nicht innovativ sein werde. Das heißt, diese Gefahren gibt es schon. Aber das ist eben kein Automatismus. Die gleiche Studie hat gezeigt, und das ist viel weniger zitiert worden, wenn ich erstmal selber drüber nachdenke und es dann mit der KI optimiere, dann ist auch beim danach Benutzen der KI die eigene Gehirnleistung nicht runter, sondern weiter hoch und wird sogar noch effizienter, weil ich jetzt eben lerne, sehe, ah, das habe ich selber übersehen und die Idee finde ich noch gut. Mhm. Ich bleibe aktiv, ich denke drüber nach, das Ergebnis ist besser und ich weiß hinterher auch noch mehr und zwar sogar noch mehr, als wenn ich es ohne KI einfach selber gemacht hätte. Das heißt, ich kann dadurch auch schlauer werden.
Mhm.
In meiner Keynote nutze ich oft das Beispiel von so Brettspielen wie Schach und Go. Die werden natürlich total oft zitiert, weil die KI ist ja jetzt schon schlauer als der Mensch, weil wir können ja nicht mehr gegen Computer im Schachspiel gewinnen, nicht mal die Weltmeister oder in diesem Go-Spiel das Gleiche. Diese Aussage stimmt, aber wir sollten nicht übersehen, Schach ist heute populärer eigentlich, als es jemals war. Das heißt, diese Dinge haben nicht an Popularität verloren. Unter anderem auch dadurch, dass das Niveau heute viel höher ist, als es jemals war. Das heißt, der Weltmeister von heute ist eigentlich besser als alle vor ihm, geht man von aus. Zumindest ist die Spitze, die Leistungsspitze oben höher, als sie jemals war. Und auch gute Amateurspieler können heute viel höheres Niveau, viel schneller erreichen als jemals zuvor, weil ich die KI nutzen kann, um davon zu lernen, um mit ihr zu trainieren. Und das finde ich so spannend.
Ja.
Ich kann sagen, die Medizinstudierenden bei uns, die werden später im Job, wenn sie Bildgebungen nutzen müssen, eine KI haben, die das macht, brauchen sie nicht mehr lernen. Wäre ziemlich blöd. Der erste Teil ist natürlich richtig. Natürlich werden sie die Tools einsetzen. Aber im Gegenteil, sie werden es besser können als alle vor ihnen, weil sie hat viel weniger Zeit mit den ja Standardfällen, sieht immer gleich aus, dauert aber, wo man auch nicht viel denkt, einfach abarbeitet, trainiert das Gehirn auch nicht. Wenn die jetzt die KI macht, die selber aber viel mehr die interessanten Fälle haben, viel mehr darüber nachdenken, was bedeutet das denn jetzt für die Patientin? Was bedeutet das für mich, für meinen Therapieansatz? Also sie viel mehr in dem Bereich, wo die Leistung besser wird, wo sie ihr Gehirn trainieren und können viel höhere Leistung erreichen und das Gehirn auch noch fitter machen. Und das finde ich so spannend. KI hat das Potenzial dazu, aber es liegt eben an uns, wie ich es einsetze. Und ich sage, ich kann mir heute kaum noch Zahlen merken, weil früher habe ich es mit Telefonnummer noch trainiert und das stört mich auch nicht. Okay, Haken dran. Wenn ich aber jetzt anfange, relevante Denkleistungen wie Texte entwickeln, Ideen haben, auszulagern und dann selber immer weniger Ideen habe oder keine Gedanken mehr formulieren kann, das ist für unsere gesamte kognitive Leistung sehr, sehr schlecht. Und darum sollte ich es so natürlich nicht einsetzen.
Ja.
Also um es zusammenzufassen, wenn es auch um Lernen geht, wenn mich Studierende fragen, sollte ich das benutzen? Sage ich, na klar, aber bitte nicht so, dass du einfach die Aufgabe vom Übungsplatz da reinkopierst und dir dann einbildest, oh ja, jetzt habe ich die Antwort verstanden, sondern denk mal selber drüber nach. fragt dann die KI, ob das passt, wenn gerade kein richtiger Dozent, keine Dozentin verfügbar ist. Und dann fragt danach vielleicht die KI nochmal, stell mir nochmal 5 Fragen, die genau darauf einzählen, wo du bei mir Schwächen entdeckt hast, dass ich genau daran arbeiten kann. Plötzlich hast du einen individuellen Tutor, den man sich früher nur leisten konnte, wenn man ganz viel Geld hatte, und hast den immer in deiner Hosentasche und kannst dann nicht besser lernen als alle studierenden Generationen vor dir. Und wenn du es so nutzt, dann ist mega.
Ja, ich glaube, du hast was ganz Entscheidendes gesagt, ne? Dass man sich halt ein bisschen damit auseinandersetzen kann, wie diese Tools funktionieren. Und das ist ja eigentlich in unserem eigenen Ermessen oder in unserer eigenen Macht drinsteckt, wie viel wir uns von ihr nehmen lassen, ne? Und im Gegensatz, wenn wir sie halt verstehen und an bestimmten Stellen einsetzen, wir uns ja selbst eigentlich damit nur optimieren. Und ich glaube, der Gedanke ist ja auch falsch, dann irgendwie mit einer KI in Wettbewerb zu gehen. Das ist ja Quatsch, ne? Sondern eher zu sagen, ja, das ist ein Tool und das kann mich noch besser machen, weil die KI natürlich auf ein Kollektivwissen zurückgreifen kann, was ich ja gar nicht haben kann, so auch schon geografisch gar nicht, mir einholen könnte. Und dass das ja dann eher auch als, ja, wie du sagst, als Optimierungstool für einen selbst eingesetzt werden kann, ja.
Ganz genau. Ja.
Ja. Das ist cool. Das ist irgendwie sehr positiv, sehr, sehr motivierend für die Zukunft.
Ja, und ich versuche realistisch ranzugehen, aber bin da auch Optimist und ich nutze es selber gerne und ich sehe bei eben auch tolle Möglichkeiten. Und ja, man sollte Gefahr nicht ignorieren. Man sollte auch nicht ignorieren, dass es auch der eigenen Denkleistung schaden kann. Aber das ist kein Automatismus und darum darf man auch optimistisch sein.
Ja.
Dann werbe ich eben dafür, dass die Leute es richtig einsetzen.
Ja, finde ich auch gut, ja. Da sind wir uns einig. Ich bin auch Realist mit Hang zum Optimismus und ich glaube, damit fährt man ganz gut. Ach schön, ja. Vielen Dank, Boris. Zum Abschluss, wenn du möchtest, kannst du vielleicht noch eine Sache sagen, bei der du dir wünschst, dass unsere Hörerinnen und Hörer das heute mitnehmen. Also wenn sie sich eine Sache gemerkt haben sollten aus dieser Folge, was wäre das?
Dann leite ich es mal aus der letzten Antwort ab. Wir alle haben ein Superhirn. Also ich wurde dann so genannt vom ZDF, weil ich die gleichnamige Fernsehshow gefunden habe. Und ich würde auch behaupten, ich habe ein Superhirn. Aber damit bin ich nicht alleine, das haben wir alle. Und um Superleistung rauszuholen, muss man eigentlich nur eine Sache tun. Man muss es auch benutzen. Dazu möchte ich gerne motivieren.
Ja, cool. Vielen Dank, das ist ja eigentlich ein schöner Abschluss. Und ich glaube, man kann richtig viel mitnehmen auch aus dieser Folge, weil es auch einfach sehr praktische Tipps gab, die ihr alle mal ausprobieren solltet. Und noch mehr gibt es natürlich auch bei dir, bei deinen Quellen.
Wunderbar, das freut mich. Vielen Dank.
Danke dir. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Denn da lernen wir Gesundheit. Ihr denkt jetzt vielleicht, hey, wie was? Doch, das geht. Sagt zumindest die Expertin der nächsten Folge. Es geht dabei um Prävention, einfache Tricks für den Alltag und 7 unterschätzte Schlüssel zu mehr Wohlbefinden. Die hat sie nämlich herausgefunden. Sie ist Fachärztin für Orthopädie, Podcasterin und TV-Expertin Dr. Cordelia Schott. Ich freue mich sehr auf sie und freue mich natürlich noch mehr, wenn ihr dabei seid. Damit ihr keine neuen Folgen verpasst, abonniert doch gerne den Vital-Podcast mit dem Klick auf die Glocke und bis zum Wiederhören. Folgt uns bei Instagram, bei Facebook oder geht auf vital.de. Außerdem könnt ihr natürlich ins Vital-Printheft schauen und wir freuen uns auch, wenn ihr uns schreibt. Einfach eine E-Mail an podcastfragen@vital.de. Bis dahin, lasst euch gut gehen, ihr Lieben. Bis in 2 Wochen, eure Clarissa.